Es ist für mich immer wieder neu ein riesiges Wunder, Gott so begegnen zu können, so einfach in der Stille mit ihm so einen persönlichen Kontakt haben und pflegen zu können, dass wir uns mitteilen können und immer wissen können, es interessiert ihn auch, was wir ihm zu sagen haben. Hören zu können im Wissen, das, was er uns jetzt mitteilt, ist gut und wichtig für uns, ist aktuell, das ist dran für unser ganz persönliches Leben. Es ist ein Wunder, diesen allmächtigen Gott so in dem ganz persönlichen Leben so ganz nah an sich dran haben zu können, Orientierung zu bekommen oder auch Korrektur oder Zuspruch, Trost und Wegweisung oder eine Aufmunterung, Entscheidungshilfe, ein Ansporn, egal was es auch ist. Wir haben bei Gott wirklich jemanden, der sich in unserem Leben auskennt und auch gerne in unser Leben hineinwirkt und hineinspricht. Und das ist gut, still zu sein. Aber umso schlimmer ist es dann, wenn diese Stille vor Gott dann still bleibt. Wenn wir da sitzen und es kommt kein Wort Gottes zu uns. Und ich bin mir sicher, dass viele von uns diese Erfahrung gemacht haben, dass sie bereit sind und mit diesem Gebet, mit diesem Lied auf den Lippen, rede du, mein Vater, Worte der Wahrheit, warten. Und es kommt nichts. Es kann sein, dass wir unsere Ohren verschlossen haben, dass irgendwas zwischen uns und Gott drinsteht, wo er uns schon klar gesagt hat, räum damit auf. Räum es aus dem Weg. Ich warte darauf, dass du wieder freie Bahn machst. Deine Sünde, sprich sie aus vor mir, dass wieder alles frei sein kann. Es kann aber auch sein, dass Gott gar nichts sagen möchte. Aus welchen Gründen auch immer. Die Gründe können sehr verschieden sein. Aber die Auswirkungen sind immer dieselben und die kommen euch vielleicht genauso bekannt vor wie mir. Dann sitzt man in einem Bibeltext und liest, aber irgendwie, es spricht nicht an. Oder ich sitze in einer Predigt drin und warte darauf, dass Gott mich ganz persönlich in meinem Leben irgendwo trifft. Und ich habe den Eindruck, da geht's gar nicht mehr um mich. Ich komme darin nicht vor. Es sagt mir nichts. Nichts für mein Leben, für das, was ich jetzt brauche. Oder die Hauskreise sehen dann so aus, dass man sich in den Abenden schon fleißig mitteilt und sich was weitergibt. Aber es sind doch nur mehr so theologische Erkenntnisse, die man dann zum Besten gibt. Irgendwelche Richtigkeiten, auf die man sich wieder neu verständigt. Aber Gott spricht nicht mehr. Was mache ich dann so, wenn ich Gott nicht mehr hören kann? Das sind Zeiten, die ganz schön belastend sein können. So wie es manche oder Ehepaare immer wieder mal kennen, solche Eiszeiten, wo man sich mehr oder weniger anschweigt, auf jeden Fall nichts mehr Wichtiges mitzuteilen hat, vielleicht noch das Nötigste zum Organisieren, zum Ablauf des Tages versucht zu vermitteln, aber das Herz kommt nicht mehr vor. Eiszeit in der Beziehung zu Gott. Blackout. Der Draht ist irgendwie nicht mehr so ganz vorhanden. Dieses Schweigen ist belastend, wenn der Kontakt zu Gott nicht mehr so lebendig ist. Und diese Tage, diese Zeiten können ganz schön quälend sein. Ganz so, wie es Marilyn Lovell erlebt hat am 17. April im Jahr 1970. Sie wartete endlich auf ein Signal und vier Minuten lang, das ist keine lange Zeit, aber diese 4 Minuten wurden zu einer mörderischen Qual für sie und ihre 4 Kinder. Sie wartete zu Hause, bis endlich wieder ein Signal kam von ihrem Ehemann und Vater ihrer Kinder, der auf dem Rückweg war von dieser pannenüberhäuften Apollo 13 Mission. Und sie sitzen in dieser Raumkapsel Odyssey, sind kurz davor, in die Erdatmosphäre einzutreten. Und dann kommt es zu diesem Blackout. Normal wären gewesen 3 Minuten nichts. Die 3 Minuten sind verstrichen. Schauen wir mal kurz rein, wie diese 4 Minuten ausgesehen haben.
Flight, Funkverbindung ist unterbrochen.
Roger, Ken.
Erwarten erneuten Kontakt in 3 Minuten. alles am Hitzeschild.
Zurück zum Flugzeugträger und unseren Live-Kameras. Die Bergungshubschrauber der Navy kreisen bereits in der Luft und warten. Sie warten darauf, dass Ihnen der Flight Controller die genaue Position der Kapsel nach der Landung bekannt gibt.
Erwarten Sie die Aufnahme des Signals in 2 Minuten. Wir warten auf die Meldung, dass der Funkkontakt wiederhergestellt ist.
Eine Minute und 30 Sekunden bis zum Ende des Blackouts.
Das sogenannte Blackout, der kurzzeitige Verlust der Funksignale, hat bisher noch nie länger als 3 Minuten gedauert. Das ist der kritische Moment. Wird der Hitzeschild halten? Wird die Kommandokapsel die enorme Hitze überstehen? Wenn nicht, dann wird es hier nur still.
Mami, du drückst mich zu fest.
Entschuldige bitte, Liebling.
Ist okay.
Okay, Flight, das waren jetzt 3 Minuten. Wir erwarten Wiederaufnahme des Signals.
Positiv.
Odyssey Houston, können Sie mich verstehen? Odyssey, hier ist Houston, können Sie mich hören?
Der ersehnte Moment der Kontaktaufnahme, der Zeitpunkt, zu dem die Astronauten aus dem Blackout herauskommen, ist nun da. Und verstrichen. Alles, was wir jetzt noch tun können, ist lauschen und hoffen. Gleich werden wir wissen, ob der Hitzeschild, der durch die Explosion vor 3 Tagen beschädigt wurde, das Inferno des Wiedereintritts überstehen konnte oder nicht.
Odyssey, hier ist Houston. Können Sie mich hören? Odyssey, Houston, hören Sie?
3 Minuten und 30 Sekunden.
Odyssey, Houston, können Sie mich verstehen? Odyssey, hier ist Houston. Können Sie mich hören?
Es sind 4 Minuten vergangen. Erwarten Kontakt.
Odyssey, Houston, können Sie mich hören?
Hallo Houston, hier ist die Odyssey. Schön, euch wieder zu hören.
Alles, was wir jetzt noch tun können, ist lauschen und hoffen, sagte der Mitarbeiter in dem Kontrollzentrum in Houston. Lauschen und hoffen. Ob das Schweigen ein Ende hat? Lauschen und hoffen ist angesagt, wenn zwischen uns und Gott Funkstille herrschen sollte. So wie es Samuel damals erlebte. Ich möchte Ihnen den Text vorlesen. 1. Samuel Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Wie Samuel diese Stille damals erlebt hat, diese Stille, die still blieb. 1. Samuel 3, 1 bis 11. Sie können es gerne hier vorne mitlesen an der Leinwand oder auf den Blättern, die hier auf den Stühlen verteilt worden sind und hierbei auch in englischer Sprache. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge, ich komme, und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen, geh nur wieder schlafen. So legte sich Samuel wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder, ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und lege dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte ihn noch nie reden hören. So rief der Herr zum dritten Mal, Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte, hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Und darum wies er ihn an, geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte, sprich, Herr, ich höre. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da kam der Herr zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Der Junge antwortete, sprich, Herr, ich höre. Darauf sagte der Herr, ich will in Israel etwas so Schreckliches tun, dass keiner es ertragen kann, davon zu hören. Gottes Wort, so heißt es hier bei Samuel, war selten in diesen Tagen damals. Gott hatte damals nichts mehr zu sagen. Er hat alles mitgeteilt. Er hat alles bereits gesagt, was wichtig war. Sein Wille war jedem, der es wissen wollte, ganz eindeutig weitergegeben worden. Gott hat mitgeteilt, dass er möchte, dass er allein geehrt wird, wie wir es beim letzten Mal im vergangenen Sonntag ja ausführlich besprochen haben. Gott hat ebenfalls sehr ausführlich beschrieben, wie er sich die Gottesdienste vorstellt, wie die Opferfeste in Israel gefeiert werden sollen. Er hat ebenfalls ganz eindeutig und für jeden deutlich vernehmbar dargelegt, was geschehen wird, wenn eben Gott nicht mehr geehrt wird, wenn Gott nicht mehr im Zentrum der Gottesdienste steht. Wenn die Menschen, und speziell die Priesterfamilie um Eli herum, sich von seinen eindeutigen Vorstellungen verabschieden, Gott einen alten Mann sein lassen, es war alles gesagt. Aber wenn die Menschen nicht hören wollen, kann Gott auch schweigen. Aber es ist bei Gott immer so, wenn er schweigt, ist Schweigen sein Reden. Es ist ein beredtes Schweigen. Das Schweigen sagt ja alles, was er haben möchte. Wenn Gott schweigt, ist er immer noch da und voller Sehnsucht, voller inniger Liebe, mit diesem Wunsch, uns wieder neu voller Liebe begegnen zu können. Er wartet darauf, dass wir ganz neu und in dieser tiefen Gemeinschaft wieder zu ihm kommen. Selbst wenn der Kontakt zu ihm aufgrund einer Sünde zum Beispiel, wie es damals bei Eli und seiner Familie der Fall war, abgerissen wäre, lässt Gott nicht fallen. Oder er zieht sich nicht beleidigt zurück und schmollt es in irgendeinem hinteren Winkel des Universums. Auch wenn ein Blackout zwischen Gott und uns nichts mehr durchzulassen scheint, dann an dem, was wichtig ist für unser Leben, ist Gott schon längst auf dem Weg zu uns, um uns in seine Arme zu schließen. Marilyn Lovell hat es damals an diesem 17. April so erlebt. Sie hat mit ihrer Familie darauf gewartet, dass endlich wieder ein Wort, ein ersehntes Wort ihres Ehegatten Jim Lovell durchdringt. Und genau so hat es Samuel damals getan. Er blieb dran. Es wird doch mal wieder was kommen. Ist euch aufgefallen, wo Samuel geschlafen hat? Ich bin drüber gestolpert. Das war mir nicht einleuchtend, ja? Er hatte sein Lager in der Stiftshütte aufgerichtet. In der Nähe der Bundeslade, heißt es ausdrücklich. Samuel wollte selbst nachts noch ganz nah bei Gott sein. Er hatte Sehnsucht nach ihm, auch wenn er ihm noch nie in seinem Leben so ganz persönlich begegnet ist, wie es in diesen Versen hier heißt. Selbst noch nachts wollte Samuel es nicht verpassen, wenn Gott sein Schweigen wieder durchbrechen sollte. Er wollte bereit sein, wenn Gott sich wieder zu Wort meldet. Lauschen und hoffen, dass er keines dieser Worte Gottes verpassen würde. Das will ich mir merken für ähnliche Situationen. Ich will mich auch in Blackout-Zeiten weiter in Gottes Nähe aufhalten. Dranbleiben. Weiter sein Wort studieren. Weiter Gottesdienste besuchen. Ich will es einfach nicht verpassen, wenn sich Gott in meinem Leben zu Wort meldet. So hat Jakobus viele, viele Jahre später als dringende Empfehlung seinen Gemeinden weitergegeben, Jakobus Kapitel 4 nachzulesen. Er sagt, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und lasst Gott allein in euren Herzen wohnen, ihr Unentschiedenen. Das sind drei Aspekte für diese Zeiten des Schweigens, die euch vielleicht in eurer Situation ebenfalls weiterhelfen können, wenn ihr gerade jetzt im Moment an diesem Schweigen Gottes leidet. Das Wort Gottes bei euch auch so selten geworden ist in eurem Leben, aus welchen Gründen auch immer. Der erste Aspekt, den Jakobus weitergibt, sucht die Nähe Gottes auf. Seid da, wo ihr schon immer wieder mal mit Gottes Stimme in Berührung gekommen seid. In den Gottesdiensten, beim Bibellesen, in den Gruppen, in denen ihr zu Hause seid. Bleibt dabei und sucht bewusst und aktiv die Nähe Gottes. Distanziert euch nicht jetzt von der Gemeinde, eben weil es euch ja nichts bringt oder zu bringen scheint. Geht trotzdem ran. Das war das Erste. Das Zweite, räumt mit Sünde auf. Sünde ist das, was immer wieder trennend zwischen Gott und unser Leben hineingerät. Jakobus sagt, räumt auf damit. Wenn Gott sich euretwegen in Schweigen hüllt, seid offen vor ihm. Sprecht's aus und bereinigt es. Nehmt Vergebung in Anspruch. Gott vergibt gern. Ihr müsst es nur aussprechen vor ihm. Und dann ist wieder freier Raum, um ihm begegnen zu können. Und das Dritte dann, öffnet Gott euer Herz. Lasst ihm Raum in eurem Innersten, in eurer Schaltzentrale, da wo bei euch die Entscheidungen getroffen werden, da wo bei euch das Denken geprägt wird, die Werte entwickelt werden, ganz in der Mitte drin, lasst Gott Raum. Das sind die richtigen Reaktionen, wenn man Schweigen Gottes erleben muss. Die Nähe Gottes suchen, mit der Sünde aufräumen und das Herz öffnen. Und darauf legt es Gott auch bei dem Samuel damals an, diesem Knaben. Wir wissen nicht jetzt, wie alt er inzwischen war, ob er bereits in den Teenagerjahren war. Also jedenfalls war er noch kein erwachsener Mann, aber er hat es deutlich gemacht. Gott will eine Beziehung zu dem Samuel haben. Aus diesem Grund spricht Gott den Samuel so ganz persönlich an. Das wird deutlich erkennbar, wenn wir den 7. Vers in der Elberfelder Übersetzung mal lesen. Da heißt es dann, wörtlich aus der hebräischen Sprache wiedergegeben, Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt. Dieses Wort erkennen bringt uns hier auf die richtige Spur. Dieses Erkennen ist in der biblischen Ausdrucksweise viel mehr als nur eine verstandesmäßige oder sinnhafte Angelegenheit. Dass wir, wenn wir was erkennen wollen, dann denken wir darüber nach. Ich will erkennen, wie das Wetter entsteht zum Beispiel und versuche dann irgendwelche Wolkenbewegungen zu studieren. Es geht alles hier im Kopf ab. Ich will erkennen, wie ein anderer Mensch gestrickt ist. Ich versuche ihn kennenzulernen, aber meistens immer nur durch eine verstandesmäßige Übung. Wenn die Bibel dagegen von Erkennen spricht, ist immer eine ganz tiefe Beziehung damit gemeint. Wenn Menschen sich gegenseitig erkennen, wurden sie manchmal sogar schwanger davon. So intensiv geht es zwischen Menschen. Wir merken, also Erkennen ist nicht alles hier im Kopf. Eine ganz tiefe persönliche Beziehung zwischen Mensch und Gott ist damit gemeint, wenn dieses Wort erkennen verwendet wird. Es geht einfach nicht nur darum, dass ich viel über Gott weiß, viele Informationen über ihn mir angeeignet habe. Es geht nicht darum, dass ich Gott für glaubwürdig halte, dass ich es für wahrscheinlich finde, dass es Gott gibt. Es ist nicht damit getan, zu akzeptieren und es für logisch auch zu finden, dass Jesus Gottes Sohn war, der grausam am Kreuz hingerichtet worden ist. Das wäre alles hier im Kopf. Es geht darum, dass ich mein ganzes Leben in Gottes Hand lege, mit allem, was dazugehört. Komplett. Gott soll mich festhalten. Er soll mich als ganze Person leiten. Er soll mich bestimmen können. Er will, dass ich mein Leben mit ihm teile. Dass ich ihn in meine Fragen und meine Entscheidungen einbeziehe, um von ihm zu lernen, von ihm als ganzer Mensch, als Persönlichkeit geprägt zu werden. Er will meinem Leben seinen Stempel aufdrücken. Da ist es ein großer Unterschied, ob ich nur in der Stiftshütte schlafe, ganz nah dran bin, dass nur noch ein Vorhang quasi mich vom Allerheiligsten, von der Bundeslade trennt, oder ob ich meinen Platz habe, in dem Gott selber seinen Thron aufgestellt hat, dass er mein Leben bestimmen kann, in meinem Leben seinen Thronsaal gefunden hat. Es ist schon ein Unterschied, ob ich nur nahe bei Gott sein will oder ob er mich bestimmt, ob er mich hält. Es kann sehr gut sein, es sind bestimmt manche hier, die auch ganz nah dran sind. So ähnlich wie in der Stiftshütte. Vielleicht nur noch ein Vorhang dazwischen, ganz nah dran. Ihr sucht Gottes Nähe und ihr merkt auch, wie es euch gut tut, sich da aufzuhalten, wo Gott geehrt wird. Ihr lernt viel von Gott, habt vielleicht eine super Kleingruppe, einen Hauskreis, wo man unwahrscheinlich viel mitnehmen kann. Ihr besucht vielleicht sogar eine christliche Schule und habt den Alltag sogar unter Gottes Einfluss gestellt. Ihr seid mit großem Interesse dabei, viel von Gott zu lernen im biblischen Unterricht. Es ist nur noch ein Vorhang. Kann es sein, dass Gott dich heute Morgen so ganz persönlich ansprechen will? Ich möchte nicht nur hinter dem Vorhang leben, sagt Gott zu dir. Ich möchte in dein Leben hinein. Ich möchte nicht nur ganz nahe bei dir sein. Ich möchte in dir drin sein. Kann es sein, dass er dich meint, um diesen Vorhang wegzuziehen und dir deutlich zu machen, dass er, der lebendige Gott, zu dir kommen will? Bist du bereit für diese tiefe innere Beziehung mit ihm? Bei Samuel war es erst beim 4. Mal, dass er verstanden hat, dass es Gott selber ist, der ihn anspricht. 3-mal wurde er von Gott letztlich vergeblich gerufen. Manchmal brauchen wir einfach länger, bis bei uns mal der Groschen fällt. Ich bin aber begeistert davon, dass Gott wiederholt den Samuel ruft, ohne dass er ihn irgendwie dann mal zur Schnecke macht. Warum hörst du nicht schon beim ersten Mal und immerhin, ich bin der lebendige Gott und so. Ich weiß nicht, ob unsere Bundeskanzlerin so geduldig wäre, wenn ihr Fahrer erst beim 4. Mal sagt, okay, ich komme jetzt auch, ja, ich habe den Döner fertig und sowas, ja, jetzt habe ich Zeit für Sie. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie diese Geduld aufbringen würde. Gott schon, ja. Der wurde nicht müde, noch mal ein 4. Mal anzurufen in dieser entscheidenden Nacht für Samuel. Ich weiß nicht, wie viel der Anruf es bei dir ist, dass du Gottes Stimme so ganz persönlich hörst, wo er dir deutlich macht, ich möchte dich. Du liegst mir auf dem Herzen. Ich weiß nicht, wie diese bisherigen Male ausgesehen haben, aber ich weiß die richtige Antwort. Rede, denn dein Knecht hört. So hat es Eli damals dem Samuel auf den Weg gegeben. Sag so zu Gott, rede, dein Knecht hört. Bring diese Bereitschaft mit, Gott zu gehören, sein Knecht zu sein, bei ihm Kontakt aufzunehmen. Ich finde das eine gute Einstellung, auch für die alten Hasen, die jetzt hier auch im Gottesdienst drin sind, schon lange mit Gott gemeinsam unterwegs sind. Ich finde es eine gute Haltung, mit diesem kurzen Gebet sich an die Bibel zu wenden. Rede, Herr, dein Knecht hört. Aber gerade wenn ich schon vieles weiß in der Bibel, weiß ich genau, dass es nicht selbstverständlich ist, Gott so mit dieser inneren Offenheit zu begegnen. Dann kommen wir an manche Stellen, die wir schon in- und auswendig kennen, vielleicht schon 15 Predigten gehört haben über 1. Samuel Kapitel 3 und sagen, oh, kennen wir schon, wissen wir schon über alles Bescheid. Gibt ja wohl nichts mehr Neues da drin. Ich habe die Bibel schon 5-mal gelesen und alles Mögliche. Nee, gerade bei bekannten Texten und bei denen, die schon von Kindesbeinen an hier in der Gemeinde sich eingelassen haben, Gott zu begegnen. Das ist die Einstellung. Rede, Herr, dein Knecht hört. Bei dieser Einstellung bleibt es völlig Gott überlassen, wann er was zu mir reden möchte. Aber ich bin auf Empfang. Ich von meiner Seite habe den Apparat eingeschaltet. Wenn Gott sich zu Wort meldet nach diesem Blackout, ich krieg's mit. Ich erwarte seine Botschaft. Manchmal erfordert es viel Zeit, Geduld. Es erfordert Stille und auch Konzentration. Bei mir ist es manches Mal so eine riesige Herausforderung, wenn ich im Büro sitze, über einem Bibeltext brüte, weil ich genau weiß, es steht am nächsten Sonntag eine Predigt an und ich möchte nichts anderes als Gottes Wort weitergeben, was er der Gemeinde, was er mir persönlich sagen möchte. Ich nehme dann schon alles Mögliche an Hilfsmitteln zu Rate, nehme dann Wörterbücher oder Lexika und schlag Übersetzungen nach und alles Mögliche, übersetze selber. Ich tue alles, ja, aber das ist Handwerk. Ich weiß, wie man an einen Bibeltext rangeht. Aber dieser entscheidende Moment der Inspiration ist niemals durch Handwerk zu ersetzen. Man kann Jungschar schon vorbereiten oder Kindergottesdienst, indem man die ganzen Unterlagen studiert und den Bibeltext 20 Mal liest und voll drin ist. Aber dieser entscheidende Moment der Inspiration, wenn Gott selber sagt, das ist mein Wort für die Kinder, der ist durch Handwerk nicht zu ersetzen. Und dafür hat er mir schon so manches Mal Geduld abverlangt. Das geht nicht einfach nur auf Knopfdruck. Am Mittwoch um 10:30 sagt Gott, die Predigt dran. Bitte, ich sitze da, schreibe mit. Langsamer, ich bin gerade noch bei. Es war schon manches Mal Samstagnachmittag. Und ich habe genau gewusst, bis zur Sportschau reicht's nicht mehr. Aber es hat sich in jedem Fall gelohnt zu warten. Jedes Mal. Zu warten, bis Gott selber sein Wort öffnet. Dass es von einem bis dahin leblosen Buchstaben auf einmal zu einer lebendigen Mitteilung kommt, wo drüber steht, so spricht der Herr. Indem Gott sein Herz öffnet, um mein Herz zu erreichen. Es lohnt sich in jedem Fall. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, den Erwin Berliner oder Erwin Berliner, keine Ahnung. Es ist der Erfinder der Schallplatten und auch der Plattenspieler. Der hat im Jahr 1900 eine sehr eindrückliche Werbung für seine Erfindung, das Grammophon, in der Öffentlichkeit gestaltet. Und 10 Jahre später, 1910, wird aus dieser Werbung ein sehr bedeutendes Label für die Plattenindustrie werden. Ich denke, die Musiker, Greg und sowas, werden das alles kennen. Dieses Label hieß dann auch noch His Master's Voice. Also bei dem Hund würde man sagen, die Stimme des Herrchens. Wir sagen natürlich, die Stimme des Herrn spricht hier ganz persönlich aus dem Plattenspieler zu diesem Hund. Der Hund hieß übrigens Nipper und war ein Foxterrier, der hier so andächtig vor dem Schalltrichter eines Grammophons aus der Firma Berliners in Philadelphia dann sitzt. Die Platte spielt die Stimme seines Herrn, die er zuvor aufgenommen hat. Ich finde es eine nette Illustration für den Umgang mit der Bibel. Da zu sitzen. His master's voice. My master's voice. Er spricht. Da geht's um mich. Er möchte mir was mitteilen. Auch wenn es manches Mal mit Mühe verbunden ist, diese alten Texte zu verstehen. Es ist doch der Weg, auf dem Gott am klarsten zu uns Menschen reden kann. Er gibt uns dabei einen tiefen Einblick in sein Wesen, in seine Prioritäten, in seine Art, mit Menschen umzugehen, auf das, worauf er Wert legt. Aber es ist dabei immer entscheidend, wie ich diese Bibel lese. Ich persönlich kann am besten Gott darin vernehmen, wenn ich mit dieser Einstellung sitze, my master's voice. Es ist Gott, der hier zu mir spricht. Jesus möchte ganz persönlich mit mir reden, mir für meinen vor mir liegenden Tag etwas mitgeben. Und durch diesen unermüdlichen und tiefen Umgang mit Gottes Wort werden dann auch die Sinne geschärft, um im Alltag ebenfalls Gott reden zu hören. Und dann gilt es, so zu reagieren, wie es Samuel tat. Wenn ich Gott reden höre, diese Bereitschaft an den Tag zu legen, okay, Gott, hier bin ich jetzt. Auch das zu tun, was du mir gesagt hast. Ich bin da für dich. Setzt du mich ein. Hier bin ich. In Samuels Fall war es eine äußerst unbequeme Aufgabe, die Gott ihm anvertraut hat. Er soll seinen Chef, den Priester Eli, darüber informieren, dass ihm Gott das Gerichtsurteil gesprochen hat. Samuel soll dem Eli sagen, lieber Eli, deine Zeit ist abgelaufen und doch deine beiden Söhne werden nicht verschont werden. Jetzt sag das mal als Auszubildender deinem Chef. Lieber Chef sowieso, lieber Herr Schwarz von der Firma Lidl, deine Zeit ist abgelaufen, hier bin ich. Sag das mal. Diese Nachricht hat es wirklich in sich. Aber Samuel war gehorsam. Und er gab diese Botschaft seinem Chef, dem Eli, wortgetreu wieder. Und es mag auch sein, dass Gott für dich manche unangenehme Aufgabe bereithält. Von dir auch manches erwartet, was richtig mühevoll ist und Überwindung kostet, einen ersten Schritt zu gehen auf jemanden zu, jemanden die Hand zu reichen, ein klärendes Gespräch zu suchen, um Vergebung zu bitten. Und er schiebt sehr vor euch. Samuel sagte, hier bin ich, Herr. Es führt keinen Weg daran vorbei, das auch zu tun, was du mir gesagt hast, Gott. Und du wirst sicher auch erleben dabei, wenn du es so tust, wie Gott sich zu dem stellt, was er dir aufgetragen hat. Bei Samuel heißt es, als er zukünftig prophetische Worte gesagt hat, keines von diesen Worten ließ Gott auf die Erde fallen. Jedes Wort, das Samuel in Gottes Namen gesprochen hat, ist eingetroffen. Daran sind die wahren Propheten zu erkennen. Das trifft ein. Wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Wenn wir dabei das Brot und den Traubensaft zu uns nehmen, ist es immer ein einzigartiger Anlass, darüber zu staunen, was Jesus getan hat. Er hat genau gewusst, dass wir Menschen es aufgrund unserer Sünde bis maximal an den Vorhang schaffen können. Wir kommen nicht ran an dieses Heiligtum, an diesen Platz, an dem Gott wohnt. Wir werden immer zwar nah dran, aber trotzdem getrennt von ihm bleiben müssen. Während unseres Lebens und das Schlimme auch für unsere Ewigkeit. Vielleicht nah dran, aber getrennt. Jesus wusste das, dass das für uns alle die Hölle ist. Nah dran, aber doch getrennt. Wir haben keinen Zugang zu ihm. Wir haben keine Hoffnung, dass wir ewig leben könnten. Wir sind von Gott getrennt. Und Jesus hat ebenfalls gewusst, dass dieser Weg der Menschen zu Gott erst freigemacht werden muss. Und er hat schließlich auch gewusst, dass das sein Leben als ein Opfer kosten wird. Und als Jesus von seinem Vater gefragt wird, ob er bereit ist, das für die Menschen zu tun, war seine Antwort: Hier bin ich. Der Weg ist offen. Aber was wird nun meine Antwort sein? Dieses Hier bin ich von Jesus ist gleichzeitig diese Anfrage an uns. Bin ich ebenfalls hier? Jesus, hier bin ich. Inmitten deines Schweigens, du bist mir dennoch nah, hier bin ich. Jesus, hier bin ich, bereit für eine Beziehung zu dir. Du sollst mein Hirte sein. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Jesus, hier bin ich, um dich zu hören. Dein Wort soll meine Richtschnur sein. Jesus, hier bin ich für deine Aufgaben für mich. Ich stehe dir zur Verfügung. Mach mit mir, was du möchtest. Lasst uns beten. Jesus, was für ein Glück für uns, dass du diesen Weg gegangen bist, der dein eigenes Leben als Opfer gefordert hat, dass du diese Bereitschaft mitgebracht hast, alles zu tun, dass wir nicht nur bis zum Vorhang kommen können, sondern dass du zu uns kommen kannst in die Mitte unseres Lebens, dass wir nicht länger getrennt sein müssen voneinander, sondern eine intensive und enge Beziehung haben können und pflegen können in Ewigkeit. Jesus, und so wie bei Samuel, rufst du auch in unser Leben, jeden mit seinem eigenen Namen. Und manchen hast du auch schon zum dritten oder vierten Mal gerufen und wartest immer noch. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unser Herz gewinnen kannst von jedem Einzelnen von uns. Dass unsere Antwort ebenfalls sein wird, egal in welcher Lebenssituation diese Anfrage an uns herantritt. Jesus, hier bin ich. Jesus, setz du dich durch. Werde du Meister unseres Lebens und mach du uns offen für dich, Master's Voice, zu deiner Ehre, Herr. Amen.